Das habe ich damit getan. So, jetzt darf ich auch schon weitergeben zur grandiosen Anne Roth. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du hier bist.
Gern.
Es freut uns natürlich ganz unglaublich deswegen. Die Anne war letztes Jahr schon bei uns an Tag 1. War sie die erste Speakerin oder die zweite? Und du sagtest dann, du bist gerade nicht fertig geworden und du musst dann leider Hashtag nächstes Jahr hier weitermachen. Es freut uns jetzt unglaublich, dass du das auch tust, nachdem du uns nächstes Jahr eingebrockt hast. Danke.
Tut mir leid.
Also eigentlich ist Anna an allem schuld, dass wir hier nochmal sind. Aber ich glaube, das ist verkraftbar, oder?
Ich finde es ganz okay, dass es das nochmal gibt.
Ja, wir auch. Und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Du bist jetzt hier eigentlich mit außer Spesen nichts gewesen. Fazit zum NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland. Das hast du ja genau mitverfolgt. Und ehrlich gesagt bin ich zwischenzeitlich irgendwann ausgestiegen, weil what the heck happened? Das ist, aber ich glaube, da zählst du uns jetzt auch einfach gleich mal, ne?
Genau, ich versuche ein bisschen einen Überblick zu geben, was jetzt letztlich dabei rausgekommen ist. Das zischt ein bisschen, ich weiß nicht, geht das nur mir so oder ist
unsere,
das bei
unsere Tonengel sind schon dran?
Test, Test, Test. das heißt, es zischt immer noch?
Ja, ja.
Ich werde ein bisschen nochmal auch für die, die jetzt letztes Jahr nicht dabei waren, einen kurzen Überblick geben, aber eben dann nicht alles nochmal wiederholen, sondern gucken, was ist jetzt eigentlich im Endeffekt dabei rausgekommen, was haben wir festgestellt, was fehlt aber auch noch und was heißt das dann eigentlich?
Alles klar, ich lasse dich auch schon gerade direkt zu deinem Vortrag. Ganz herzlichen Dank und großen Applaus an die Anne Roth.
Dankeschön. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Das freut mich natürlich auch. Das war jetzt nicht mein Plan gewesen, als ich letztes Jahr gesagt habe, wir müssen nächstes Jahr weitermachen, aber ist natürlich ganz schön. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer den Talk vom letzten Jahr gesehen hat. Das ist keine Voraussetzung, um jetzt zuhören zu können. Ich werde, habe ich gerade gesagt, einen kurzen Überblick dazu geben. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin die letzten 3 Jahre Referentin im NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gewesen. Das heißt, habe alle Sitzungen verfolgt, habe die Akten gelesen und war auch ein bisschen mit dabei zu überlegen, wie wird diese Untersuchung eigentlich durchgeführt, welche Zeugen werden geladen, welche Themen werden behandelt und so weiter. Und was ich jetzt versuchen werde, ist so ein bisschen eben die Mechanismen zu erklären, aber dann vor allen Dingen auch darüber zu reden, um welche Themen ging es eigentlich und wie ging das vor sich. Und eine Frage, die mir häufig gestellt wurde, ist, da ist ja jetzt alles geschwärzt worden und die haben alles irgendwie verhindert von Seiten der Bundesregierung. Hat das jetzt eigentlich, ist das jetzt sinnvoll, so einen Untersuchungsausschuss zu machen oder führt das eigentlich nur dazu, dass hinterher die Gesetze dann so ausgelegt werden, dass das, was vorher illegal war, jetzt dann eben legal ist, was durchaus eins der Ergebnisse gewesen ist. Und ich werde versuchen, das ist jedenfalls mein Ziel, jetzt nicht eine Stunde zu reden und vielleicht können wir darüber dann ja auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, also wie kam es dazu? Warum gab es den NSA-Untersuchungsausschuss? Die meisten erinnern sich wahrscheinlich, im Juni 2013 sind die ersten Artikel erschienen, die basierten auf den Enthüllungen von Edward Snowden, die die Massenüberwachung der Five Eyes, also der Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Kanada, Australien, Neuseeland, nicht enthüllt haben. Ein bisschen war das auch vorher schon bekannt, aber jedenfalls ganz viel an Details, wie umfangreich und wie durchdringend diese Überwachung ist. Das ist, glaube ich, vielen von uns dann erst klar geworden, auch wie das technisch umgesetzt wird. In Deutschland gab es kurz danach dann eine Bundestagswahl, jetzt vor 4 Jahren eben, und die Bundesregierung hat ja verzweifelt versucht, den Skandal irgendwie wieder kleinzureden. Der Geheimdienstkoordinator und Kanzleramtschef Pofalla hat kurz vor der Wahl den Skandal für beendet erklärt und gesagt, da ist eigentlich nichts, das geht alles nach rechten Dingen zu. Das hat aber tatsächlich nicht viel, naja, doch, das hat schon ein bisschen was genützt, aber letztlich war es eben doch so, dass alle Parteien und die öffentliche Diskussion zum Thema doch so vehement war, dass das Thema nicht so leicht unter den Teppich zu kehren war, insbesondere weil kurz danach ja dann auch noch enthüllt wurde, dass das Handy der Kanzlerin auch von der NSA überwacht wurde. Und da kam es dann dazu, dass von den Oppositionsparteien ein Untersuchungsausschuss gefordert wurde. Und ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland zumindest ist das ein Minderheitenrecht, so einen Untersuchungsausschuss dann auch durchsetzen zu können, auch mit der Forderung, Snowden eben nach Deutschland einzuladen, um im deutschen Parlament darüber auszusagen, was aus seiner Sicht davon in Deutschland denn möglicherweise stattfindet. Das war zumindest das Ziel. Das hat dann im März 2014 stattgefunden und der Ausschuss musste dann vor der nächsten Wahl jetzt im September beendet sein. Das heißt, wir haben im Juli den Ausschuss beendet mit einem dicken Abschlussbericht, der fast 2000 Seiten umfasst. Das heißt, eine ganze Menge ist da schon untersucht worden. Die Rahmenbedingungen dieses Ausschusses sind so, dass sie der Zusammensetzung des Parlaments entsprechen. Das heißt, wir hatten eine große Koalition, ich würde sagen, aus österreichischer Perspektive wahrscheinlich fast ein erstrebenswertes Regierungsmodell momentan, aber für uns war das eine eher unangenehme Rahmenbedingung. Das heißt, eine große Koalition von 80% aus CDU und SPD, die einer winzigen Opposition von Grünen und Linken aus 20% gegenüberstanden, und das war eben so auch im Ausschuss repräsentiert. Es gab insgesamt 8 Mitglieder in diesem Ausschuss, davon 6 von CDU, CSU, SPD und 2 je 1 von Grünen und Linken. Und ganz viele von den Entscheidungen in diesem Ausschuss, gerade was das Verfahren, welche Zeugen geladen werden, wie das zeitlich eingeschränkt wird, das konnte die Mehrheit bestimmen und hat damit natürlich auch ganz viel verhindern können von dem, was wir da untersuchen konnten. Vielleicht einfach so zur Illustration ein paar Zahlen und Fakten, womit wir uns da beschäftigt haben. Wir haben als Ausschuss Beweismaterialien angefordert von der Bundesregierung. Das läuft so ein bisschen wie ein Gerichtsverfahren. Der Untersuchungsausschuss ist gewissermaßen der Ankläger. Und die Bundesregierung, will jetzt nicht sagen, ist angeklagt, aber ist eben doch in der Position, sich erklären zu müssen und auch Materialien vorlegen zu müssen. Und wir haben dann bekommen 2401 Aktenordner an Unterlagen. Das war konkret, also wir hatten die ausgedruckt. Ich hatte ein Büro und neben meinem Büro war ein weiteres Zimmer. Das war vollgestellt mit Aktenordnern mit Papier. Zu den verschiedenen Fragen, die dem Ausschuss die der Ausschuss gestellt hat, was die Bundesregierung darüber weiß. Von diesen 2401 Aktenordnern waren über 500 höher eingestuft. Das heißt, es gibt dann verschiedene Abstufungen, geheim, streng geheim und so weiter. Also Sachen, die eben nichts von diesen Akten überhaupt war öffentlich, aber es gibt da einen geringen Einstufungsgrad, so werden Materialien im Parlament üblicherweise behandelt, dürfen aber dort auf dem Schreibtisch rumliegen und werden wie normale Unterlagen behandelt, und eben geheime Unterlagen müssen in Schränke eingeschlossen werden mit speziellen Zugangssicherungen, und man muss vorher eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, um sie überhaupt sehen zu dürfen, und darf sie natürlich niemandem weitergeben und so weiter. Über 500 also hatten wir in dieser Form irgendwie eingestufte Unterlagen. Es gab 581 Stunden an Sitzungen in diesem Ausschuss. Das sind sowohl die öffentlichen Anhörungen von Zeugen, das steht so im Artikel 44 des deutschen Grundgesetzes, der Ausschuss tagt grundsätzlich öffentlich, als auch die dann nicht öffentlichen sogenannten Beratungssitzungen, wenn darüber verhandelt wird, wer ist der nächste Zeuge und so weiter. Im Schnitt haben diese Sitzungen 9 Stunden gedauert. Das heißt, wenn so eine Beratungssitzung 1,5 Stunden dauert und eine öffentliche Zeugenanhörung dann eben 12, dann kommt ein Durchschnitt von 9 Stunden dabei raus. Es waren insgesamt 130 Zeugen und Zeuginnen und Sachverständige, die gehört worden sind. Und das habe ich schon gesagt, dabei kam raus ein Abschlussbericht, der 1900 Seiten umfasst. Da drin enthalten knapp 300 Seiten Minderheitenvotum, weil auch das, was in dem Bericht steht, natürlich von der Mehrheit verabschiedet wurde. Das heißt, wir haben dann zwar versucht, in Verhandlungen zu sagen, das könnt ihr da nicht reinschreiben, das ist einfach nicht wahr, das hat der Zeuge nicht gesagt oder das war offensichtlich gelogen, aber letztlich können sie mit ihrer Mehrheit eben machen, was sie wollen, und genauso ist dieser Bericht auch. Und dazu haben wir dann eben das 300-seitige Minderheitenvotum geschrieben, wo wir versuchen, so viel wie möglich dann doch nochmal wieder zurechtzurücken. So, und jetzt vielleicht noch kurz, was waren eigentlich die Themen der Untersuchung? Was war die Fragestellung dabei? Habe ich kurz schon gesagt. Im Grunde das Oberthema, was von dem, was Snowden erzählt hat und was in den Zeitungen zu lesen war, was davon hat in Deutschland eigentlich stattgefunden. Die Aktivitäten der Five Eyes, treffen die auch in Deutschland zu? Sind wir davon genauso betroffen? Mit auch dann dazu der Frage, wie weit sind eigentlich deutsche Institutionen, Behörden und auch die Regierung und das Parlament davon betroffen? Werden die Abgeordneten in dieser Form überwacht? Sind die Ministerien im Grunde komplett von der US-Regierung durchleuchtet? Und findet auch Spionage, also Wirtschaftsspionage statt? Dafür, also den Verdacht, den gab es ja auch schon länger. Und dazu dann die Frage, ist das der Bundesregierung bekannt? Also Verbündeter, USA, Großbritannien, weiß die Bundesregierung, dass das stattfindet oder weiß sie nichts? Das eine wie das andere gereicht ihr jetzt nicht direkt zur Ehre, aber das war eine Frage, die wir zu klären hatten. Und dann gab es noch ein Unterkapitel, das betraf den Drohnenkrieg der Vereinigten Staaten. Der Hintergrund dazu ist, auch das ist von Snowden ja enthüllt worden und Thema in verschiedenen Filmen und Büchern mittlerweile, dass die Daten, die in der Massenüberwachung erfasst werden, ja schon bestimmte Ziele haben und eins davon eben ist, damit dann möglicherweise auch Drohnenopfer, also Ziele der Drohnen in vor allen Dingen Afghanistan, Pakistan, aber auch in Afrika zu lokalisieren möglicherweise und dann durch Drohnen umzubringen. Und da die US-Basis Ramstein auf deutschem Gebiet steht und der Verdacht deutlich im Raum stand, dass die Drohnen gelenkt werden über und gesteuert werden über die Relay-Station in Ramstein in Rheinland-Pfalz, war die Frage auch, findet das statt? Ist das der Bundesregierung bekannt? Und was bedeutet das eigentlich völkerrechtlich? Denn die Bundesregierung befindet sich mit niemandem im Krieg und hat eigentlich auch nicht die Berechtigung, einen solchen aus unserer Perspektive völkerrechtswidrigen Krieg auch nur zu unterstützen durch die Duldung des Führens des Krieges über die US-Basis in Ramstein, die doch, auch wenn sie US-Gebiet ist, immerhin deutschem Recht unterfällt. Und was ist dann passiert, als wir angefangen haben zu sortieren, wie klären wir all diese Fragen? Kam relativ schnell raus, dass wir natürlich viele Unterlagen brauchen, die sich mit US-Institutionen, britischen Institutionen und dann in zweiter Linie nicht ganz so dominant auch mit Kanada, Australien, Neuseeland befassen. Und sind dann sehr schnell damit konfrontiert gewesen, dass die Bundesregierung gesagt hat, naja, aber das sind ja dann Akten und Unterlagen der USA, die, also da haben wir Verträge, die können wir nicht einfach dem Parlament aushändigen. Und zwar jetzt nicht nur amerikanische Unterlagen, die möglicherweise in deutschen Aktenschränken in Ministerien liegen, sondern auch Unterlagen, die die USA betreffen oder konkret die NSA und die Kooperation der Geheimdienste, also Protokolle von Treffen, Verträge, alles, was diese Kooperationen betrifft, musste nach Bundesregierungsansicht konsultiert werden mit US- und britischer Regierung, um sozusagen deren Einverständnis dazu einzuholen, ob die damit einverstanden sind, dass das deutsche Parlament diese Unterlagen sieht. Das ist aus Perspektive der Bundesregierung vielleicht relativ logisch, die Kooperation. Auf der anderen Seite, wenn wir einen kurzen Exkurs in die Demokratietheorie machen, nicht sehr kompliziert. Demokratie funktioniert dergestalt, dass das Parlament die Regierung kontrolliert, nicht andersrum. Das heißt, was immer die Regierung tut, muss dem Parlament in irgendeiner Weise durchsichtig sein und letzten Endes auch abgesegnet sein. Das heißt, es ist eigentlich völlig undenkbar, dass das Parlament sagt, wir haben hier was, wir machen hier irgendwas und wir fragen jetzt aber die US-Regierung, ob wir euch das zeigen dürfen. Genauso ist es dann aber tatsächlich gehandhabt worden und nachdem die Kontrolle der Geheimdienste und Geheimdienstaktivitäten in Deutschland so funktioniert, dass die entsprechenden Gremien des Bundestages nicht von sich aus hingehen können und sagen können, wir gehen jetzt einfach mal an eure Akten und lesen das durch, sondern nur sagen können gewissermaßen, wir schreiben jetzt hier einen Antrag und dann gebt uns mal, was ihr habt. hat das faktisch nicht funktioniert, denn wir haben kaum Akten gesehen über diese Kooperation. Alles das ist im Grunde nicht untersuchbar gewesen. Und das war im Grunde ja das zentrale Thema der Untersuchung. Wir sind eine Weile hingehalten worden durch, wir konsultieren das erstmal mit der US-Regierung. Wir haben jetzt erstmal identifiziert, welche Akten das betrifft. Die sind dann alle an die Amerikaner geschickt worden und jetzt müssen wir mal abwarten. Der Untersuchungsausschuss startete und das war klar, hat ein umfangreiches Programm, muss auch in 3 Jahren fertig sein, weil dann die nächste Wahl kommt. Das heißt, es war keine Option zu sagen, naja, schön, dann machen wir jetzt erstmal ein Jahr Pause und warten, bis die Amerikaner das alles gesichtet haben und machen dann weiter, sondern der Ausschuss musste sich mit irgendwas beschäftigen und hat dann angefangen, sich mit den deutschen Diensten natürlich zu beschäftigen und deren Seite der Kooperation oder dem, was wir vermutet haben, dessen, was denn dann da stattfindet. Und was ist jetzt, ich mache jetzt mal einen Sprung und lasse sozusagen, wie das alles im Einzelnen vor sich gegangen ist, aus und kommen so ein bisschen dazu, was ist denn eigentlich dabei rausgekommen jetzt? Und damit muss man vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück machen, das wird einigen auch bekannt sein, das Echelon-System ist ein Satellitenüberwachungssystem, was Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre relativ viel in den, sagen wir mal zumindest in den Medien gestanden hat, die sich mit eben diesen Fragen Geheimdienste, technische Überwachung, Verschlüsselung und so weiter beschäftigen. Das ist ein Kooperationsprojekt der bewussten Five Eyes und Massenerfassung von Daten. Damals kann ich mich noch erinnern, in der Zeit war ich gerade mit meinem Studium fertig, gab es viele Witze darüber, ob man jetzt sowas wie Bombe in E-Mails schreiben darf, weil das ja dann sofort von den Amerikanern rausgefischt und als gefährlich identifiziert wird. Das Europäische Parlament hat zu der Zeit einen Untersuchungsausschuss zum Echelon-System durchgeführt und dieser Untersuchungsausschuss war genau fertig mit seiner Untersuchung und hat einen Abschlussbericht veröffentlicht am 11. Juli 2001. Dieser Abschlussbericht ist lesenswert, ich habe mir den kürzlich nochmal angeguckt. Es gibt beachtlich viele Parallelen zu dem, was wir jetzt wieder festgestellt haben. In der Gefährlichkeit der Überwachung, Empfehlungen zu verschlüsseln, Fragen dazu, wie legitim und rechtmäßig das eigentlich ist, diese Form der Kooperation und massenhaften Erfassung von Daten. 11. Juli 2001, was ein paar Monate später passiert ist, wissen wir alle. Das liegt nahe, sich da in interessante Verschwörungstheorien zu verwickeln, ob das alles miteinander zusammenhängt. Dass dann am 11. September eben die Al-Qaida-Anschläge stattgefunden haben. Ich persönlich neige da nicht dazu. Ich glaube, es hat einfach eine Kontinuität gegeben dessen und ein weitgehendes Ignorieren der beteiligten Regierungen und Geheimdienste dessen, was es da an öffentlichem Protest dazu gegeben hat. Ein Ergebnis, wie gesagt, glaube ich, was wir deutlich sehen können, ist das, was wir danach dann jetzt auch mit dem NSA-Untersuchung festgestellt haben. Im Grunde ist das, was wir jetzt wissen, eine konsequente Fortsetzung dessen, was mit Echelon angefangen wurde. Ein weiteres Ergebnis, glaube ich, kann man deutlich sagen, und das wird jetzt hier, glaube ich, auch niemanden überraschen zu sagen, ist, dass eine anlasslose Massenüberwachung in Deutschland in jedem Fall stattfindet und auch von BND aktiv beteiligt international betrieben wird. Wir hatten dazu eine nervenaufreibende Auseinandersetzung mit der Großen Koalition in Deutschland dazu, die immer wieder durch ihre Abgeordneten im Ausschuss gesagt haben, aber eine anlasslose Massenüberwachung konnte nicht festgestellt werden. Und das ist ein Diskurs, der findet nicht nur in Deutschland statt, den finde ich interessant, den kann man beobachten auch in anderen Ländern, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, dass das Argument der Gegenseite ist, aber das ist ja alles gar nicht wahr. Es wird ja gar nicht alles und es wird ja auch nicht anlasslos eingesammelt. Weil wir, da wird dann vorgerechnet, das wird zwar viel erfasst, aber eben nicht alles. Und es wird natürlich auch nicht anlasslos erfasst, weil es gibt ja definierte Anlässe, als da wären Terrorismus, Drogenhandel, Waffenhandel, weit definierte Aufgabenbereiche, die Geheimdienste, insbesondere Auslandsgeheimdienste eben haben. Aus unserer Perspektive würde ich sagen, ja, das mag sein, dass das nicht alles ist, einfach weil die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Und ja, das wird in irgendeiner Form inhaltlich eingegrenzt, um zumindest im weitesten Sinne den gesetzlichen Vorgaben in Demokratien zu genügen. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die Daten, die erfasst werden, von einer so ungeheuren Menge sind und die Aufgabengebiete so vage und allgemein sind, dass das wiederum den Vorgaben von Verhältnismäßigkeit und Zielgerichtetheit in keiner Weise entspricht. Unser Ergebnis ist also, es ist nachgewiesen, dass eine Massenüberwachung auf jeden Fall stattfindet, dass die deutschen Geheimdienste aktiv daran beteiligt werden und von der Bundesregierung darin auch gedeckt werden. Es ist auch, und damit kommen wir jetzt dann zu den Bereichen, die wir genauer untersucht haben, ein ganz zentrales Ergebnis der Untersuchung, dass die Kooperation der deutschen Geheimdienste mit den Five Eyes sicherlich illegal sind. Man könnte das etwas hübscher formulieren, also rechtswidrig, aber faktisch heißt das eben, das Ganze ist illegal. Die Kooperation und damit vielleicht dann auch nochmal kurz den Schlenker zu Echelon und zum 11. September hat nicht erst danach angefangen, obwohl das eben eine Erzählung ist, die in sich logisch wirkt und auch gerne so vorgetragen wird. 11. September, die westliche Welt hat Kopf gestanden, man musste den Terrorismus bekämpfen und danach war dann vieles möglich in Deutschland, auch im innenpolitischen Bereich, die sogenannten Otto-Kataloge, also massive Verschärfung von Sicherheitsgesetzen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Kooperation der Geheimdienste oder die Stärkung dieser Kooperationen vor dem 11. September angefangen hat. Die Grundlage der Kooperation in Deutschland ist ein sogenanntes Memorandum of Agreement, also eine Art vertragliche Grundlage der Zusammenarbeit. Und die Verhandlungen dazu haben schon lange vor 2001 angefangen. Das ist im Grunde eben, das sagte ich eben schon, eine durchlaufende, kontinuierliche Zusammenarbeit, die gelegentlich durch öffentlichen Protest etwas gestört oder verlangsamt wurde, aber ansonsten ungehindert einfach fortgesetzt wird. Wir haben uns mit diesem Memorandum als Grundlage der Kooperation ausführlich beschäftigt im Ausschuss, was nicht einfach war, weil die Verträge streng geheim sind und damit nicht öffentlich diskutiert werden können und auch nur von sehr wenigen Leuten überhaupt eingesehen werden können. Was aber dazu gesagt werden kann, ist einfach grundsätzlich die Tatsache schon, dass solche Kooperation zwischen Geheimdiensten festgelegt wird und dem Parlament nicht zur Zustimmung vorgelegt wird und die Parlamente überhaupt nicht einbezogen werden in diese Form von weitreichenden Kooperationsvereinbarungen zwischen Geheimdiensten an sich schon rechtswidrig ist. Da fängt das Problem im Grunde schon an und davon ausgehend zieht das dann Bahnen, weil alles, was damit zu tun hat, entsprechend auch geheim eingestuft ist und nicht demokratisch untersucht werden kann. Wir haben nicht viel davon und schon gar nicht viel davon öffentlich untersuchen können, aber relativ bald nach Beginn des Ausschusses ist eine wichtige gemeinsame Operation von BND und NSA durch Medienveröffentlichungen bekannt geworden und dann auch wirklich die nächsten Jahre im Ausschuss ausführlich untersucht worden, die sogenannte Operation Iconal, die eine Kooperation war, die direkt aus Echelon im Grunde hervorgegangen ist, wo da schon vermutlich deutlich war, dass die Erfassung von Daten durch der Satellitenkommunikation den Five Eyes nicht ausreicht, dass die NSA gerne Zugriff auf die Glasfaserkabel haben möchte. Und die Operation Iconal hatte genau das eben zum Ziel. Ich werde jetzt das nicht im Einzelnen erklären. Es ist im Grunde, man kann das, wenn man möchte, im Detail nachlesen. Und natürlich empfehle ich auch unser Minderheitenvotum, wo das dann genau beschrieben ist. Aber die Idee ist etwas, was Snowden im Film Citizen 4 und sicherlich auch anderswo beschrieben hat als Grundstruktur dieser Zusammenarbeit. Und das heißt, NSA liefert Hard- und Software. Die beteiligten Staaten liefern die Daten. Genau das ist bei der Operation Iconal in Deutschland auch passiert. Es gibt in Bad Aibling, das war vorher kurz zu sehen, gibt es diese Satellitenempfangsradome. Das ist, steht in Bayern in der Nähe von Pullach, da wo bisher die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes auch gesessen hat. Und deren Aufgabe ist, Satellitenkommunikation zu erfassen. Und die Glasfaserkabel, der größte Glasfasernetzknoten ist in Frankfurt am Main, in Europa der größte. Und da wollte die NSA gern dran. Und genau das war die Idee der Operation Iconal auch. Das Problem ist, der Bundesnachrichtendienst ist ein Auslandsnachrichtendienst, der hat im Inland nichts zu suchen. Satellitenerfassung, da kann man dann drüber diskutieren. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet. Die Weltraumtheorie ist also Datenerfassung an Satelliten. Findet das im Raum statt oder ist das möglicherweise doch auf deutschem Boden, wenn die Schüsseln in Deutschland stehen? Und Frankfurter Netzknoten ist aber auf jeden Fall in Deutschland. Das Argument war dann, aber die Daten, also da geht es um Transitkabel, da ist überhaupt keine deutsche Kommunikation drin, deswegen kann der BND das schon machen. Das war der Telekom irgendwann ein bisschen unheimlich und sie hat gesagt, aber normalerweise, wenn wir Geheimdienste an unsere Kabel lassen und irgendwelche Daten ausleiten und so, funktioniert das dann faktisch. Also es ist nicht so, dass der BND heimlich, also das wissen wir nicht, ob das nicht vielleicht auch stattfindet, aber zumindest das übliche Modell, wie Datenerfassung beim legalen geheimdienstlichen Abhören von Daten stattfindet, ist so, dass die Dienste auf die Provider zugehen und sagen so, ihr leitet uns die Daten aus, wir erfassen und filtern und verarbeiten die dann weiter. Der aktive Teil des Ausleitens wird von den Providern geleistet. Das wollte der BND also gerne mit der Telekom in Frankfurt genauso machen. Die Telekom hat sich so ein bisschen geziert und gesagt, also eigentlich brauchen wir da irgendeine Form von Rechtsgrundlage dafür, wenn wir von unseren Kunden die Daten einfach so an den Auslandsgeheimdienst weitergeben. Das fand der BND nicht schick und eine Rechtsgrundlage gab es ja auch gar nicht und das war einfach auch überhaupt nicht geklärt, wie das eigentlich stattfinden soll und gelöst wurde das dann mit einem Brief, den das Kanzleramt der Telekom geschrieben hat, wo sinngemäß drin stand, hier, das ist schon in Ordnung, mach das mal, und dann hat die Telekom gesagt, schön, wenn das Kanzleramt das sagt, was sollen wir denn dann machen? Das war die Rechtsgrundlage für diese Operation. Später hat es dann, und hier kommen wir, das werde ich jetzt auch nicht ausführlich erläutern, aber die, in der Zeit hat ja die, also wir reden jetzt hier von, also die Vorbereitung und Verhandlungen zwischen NSA und BND zu Iconal haben ab 2002 angefangen, direkt in der Folge der Verhandlungen zu diesem Memorandum of Agreement. Ab 2004 haben dann faktische Datenerfassungen und Weiterleitungen stattgefunden. Die Operation ging von 2004 bis 2008. Und in dieser Zeit hat ja auch die Umstellung von analoger auf digitaler Kommunikation stattgefunden. Das heißt, bis dahin war es relativ einfach zu definieren, in diesem Kabel findet tatsächlich Ausland-Ausland-Kommunikation, also keine deutsche Kommunikation statt. In dem Moment, wo auf paketvermittelte Kommunikation umgestellt wird, lässt sich das im Grunde überhaupt nicht mehr sauber auseinander definieren. Und allein weil die Gefahr bestand, dass deutsche Kommunikation miterfasst ist, hat die Telekom dann gesagt, dafür brauchen wir aber eigentlich eine G10-Anordnung. Ich will jetzt nicht das gesamte deutsche Rechtssystem in dem Bereich erläutern. Ich vermute, dass das einigen vielleicht auch ein bisschen bekannt ist, aber es geht um den Artikel 10 im deutschen Grundgesetz, Schutz der Telekommunikation vor Überwachung. Und immer wenn Polizeien oder Geheimdienste da eingreifen, dann nennt sich das G10-Maßnahmen. Die müssen von der G10-Kommission des Bundestages, also beziehungsweise am Bundestag angegliedert, genehmigt werden, weil in ein zentrales Grundrecht eingegriffen wird. Das heißt, wenn der Nachrichtendienst Daten erfassen will, wo möglicherweise deutsche Kommunikation betroffen ist, und das ist schwammig definiert, das ist einerseits Kommunikation von Deutschen, von Menschen, die in Deutschland leben, als auch insgesamt von deutschen Staatsbürgern irgendwo, oder Kommunikation, die einen Anfang oder Endpunkt in Deutschland hat. Das ist in Zeiten des Internets im Grunde schon eine nicht mehr nutzbare Definition, weil einfach völlig unklar ist, wie Kommunikation erstens als deutsch erkannt werden soll, wenn sie denn gelesen würde, weil ja Menschen, die irgendwie als deutsch definiert werden, möglicherweise mit E-Mail-Accounts bei Gmail in irgendwelchen Sprachen mit anderen Leuten kommunizieren. Und das ist in keinster Weise irgendwie rein physisch nicht lokalisierbar als in Deutschland, als auch von der Erscheinung der Kommunikation auch nicht mehr definierbar. Das alles, dafür gibt es keine gesetzliche Entsprechung. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das lösen sollte. Nichtsdestotrotz sieht das Grundgesetz das aber so vor und die Geheimdienste sind daran gebunden. Das war gewissermaßen auch die Grundlage der Arbeit, die wir gemacht haben. Man könnte sagen, der Ausschuss hat sich nur mit den Rechten der Deutschen beschäftigt. Unsere Perspektive darauf war, es ist nicht unsere Entscheidung, dass hier Deutsche besser geschützt werden als Nichtdeutsche. Ich würde sagen, das müsste aufgelöst werden. Im Grunde müsste derselbe stabile Schutz der Kommunikation international für alle Menschen gelten. Aber solange das die rechtliche Grundlage ist, erwarten wir, dass die deutschen Dienste sich daran halten. Und das war gewissermaßen der Maßstab, mit dem wir hantiert haben, im Versuch nachzuweisen, ob das auch nur von der Idee her versucht wurde, gesetzeskonform zu gestalten durch die Dienste. Ist nicht passiert, ging auch gar nicht. Es hat zunächst keine G10-Anordnung, also für die Operation Iconal, gegeben. Später gab es dann welche. Dabei ist aber die G10-Kommission völlig darüber getäuscht worden, was das Ziel der G10-Anordnung eigentlich war, weil die G10-Anordnung normalerweise besagt, wir wollen von den und den Leuten oder für das und das Thema oder für die und die Gefahrenprognose Kommunikationen erfassen und müssen deswegen die und die Sachen überwachen. Und die G10-Kommission sagt dann in der Regel wahrscheinlich, ja, na dann macht mal, weil sie in der Regel schon auch, was das Technische anbelangt, meist gar nicht verstehen, worum es geht, würde ich jetzt mal unterstellen. Das ist teilweise auch in Aussagen im Ausschuss deutlich geworden. Hier ging es aber gar nicht darum, die Kommunikation zu erfassen von Deutschen, sondern das Ziel der Operation Iconal war ja, ausländische Kommunikation zu erfassen, die durch den Frankfurter Netzknoten geleitet wird. Die G10-Kommission hat eine Maßnahme angeordnet und war sich nicht darüber im Klaren, dass es nicht um den winzigen Bruchteil deutscher Kommunikation, sondern um die große Menge an nicht-deutscher Kommunikation geht, die erfasst und an die NSA weitergeleitet werden sollte. Der frühere Vorsitzende der G10-Kommission, der als Zeuge im Ausschuss war, hat dann auch gesagt, wenn mir das bekannt gewesen wäre, dann hätten wir dieser Anordnung nie zugestimmt. Also die parlamentarischen Kontrollsysteme sind getäuscht worden, die Technik war völlig ungenügend, das heißt die Filtersysteme, die dann da eingesetzt wurden in dem Versuch, die deutsche Kommunikation auszufiltern, um eben die dann jedenfalls nicht an die NSA weiterzuleiten, hat nicht funktioniert. Ist auch gar nicht hinreichend geprüft worden. Das lässt sich, wen das interessiert, das sind schöne Geschichten, auch detailliert in unserem Minderheitsvotum nachlesen. Ich kann das jetzt, Zeit schreitet fort, leider nicht nochmal ausführlich erzählen. Aber die Filter, das auf jeden Fall ist klar, haben nicht funktioniert. Das heißt, der BND war deutlich wissentlich, würden wir sagen, daran beteiligt, auch jede Menge Daten von Deutschen an die NSA weiterzuleiten. 2008 ist die Operation eingestellt worden. Die Erzählung der Bundesregierung mit dem BND dazu ist, dass ihnen das zu heikel wurde, weil sie schon auch irgendwie dahinter gekommen sind, dass das, wenn irgendwann mal jemand dahinter kommt, wie viel deutsche Kommunikation sie da an die Amerikaner weiterleiten, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert. Die Operation ist eingestellt worden. Und was dann passiert ist, wissen wir nicht. Weil wir zu weiteren Operationen keine Unterlagen bekommen haben. Das ist ein zentrales Problem, würde ich sagen, des Ausschusses gewesen. Man kann sich auch fragen, wieso ist es uns gelungen, diese Operation, die hinterher so kritisch bewertet und dann eben auch ganz ordentlich wieder eingestellt wurde, wenn man den Akten glauben darf. Warum wurde die so ausführlich dem Ausschuss vorgelegt? Das betrifft einen Bereich, der ist jetzt 10 Jahre her und alles, was danach passiert ist, konnten wir nicht untersuchen. Aber diese Frage ist uns nicht beantwortet worden. Das nächste, was dann ein großes Thema im Ausschuss gewesen ist, auch das haben die einen oder anderen vielleicht im Laufe der letzten Jahre gelegentlich in den entsprechenden Artikeln gesehen, ist der sogenannte Selektorenskandal, der uns dann im Grunde fast den gesamten Rest der Zeit beschäftigt hat. Selektoren sind Suchbegriffe. Das ist eine sehr bekannte Snowden-Folie, die beschreibt, was alles Selektoren sein können. Und praktisch, also das System ist ganz einfach, es werden große Mengen von Daten erfasst und dann mit Hilfe von Suchbegriffen wird nach Personen oder Kommunikationen gesucht, die dann für die Dienste interessant sind. Und Selektoren bei Echelon waren das Wörter wie Bombe und viele andere oder Personen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, und inzwischen können Selektoren eben ganz viele andere Dinge sein, das sehen wir hier. Und praktisch funktioniert das in Deutschland eben auch so, dass nachdem die Daten erfasst werden und von den, also Providern übergeben werden, von den Diensten erfasst werden, zunächst die deutsche Kommunikation ausgefiltert wird, dann wird mit Selektoren, und zwar großen Mengen von Selektoren, dieser Datenstrom durchsucht und alles, was eben Treffer sind, wird dann an die NSA weitergegeben. Plus muss man sagen, die Metadaten, die werden, da wird nicht weiter diskriminiert, die werden pauschal weitergeleitet. Und bei diesen Selektoren ist es so, dass wir zunächst nicht viel darüber erfahren haben. Wir haben, als wir Akten von der Regierung angefordert haben, gesagt haben, wir wollen alle Unterlagen, die in den Behörden vorhanden sind, zu den Kooperationen mit den NSA, die wollen wir sehen. Und von Selektoren haben wir nichts erfahren. Und nachdem es Presseberichte gab, die deutlich darauf hingewiesen haben, dass es da möglicherweise auch Selektoren und Suchbegriffe gibt, die deutsche Interessen berühren, haben wir nochmal sehr viel genauer nachgefragt. In dem Fall nicht, also manche von diesen Anträgen an die Regierung sind dann schon auch mit der Mehrheit, die ja im Parlament zumindest den Eindruck vermitteln wollte, als ob sie irgendwie aktiv an der Untersuchung beteiligt sei. Viele von diesen Anträgen an die Regierung haben sie mitgetragen, manche dann aber auch gar nicht. Und als wir anfingen, in diesen Selektoren herumzustochern, da hat die Regierung sich sehr schwer getan, also nein, nicht die Regierung, die Mehrheit im Ausschuss, die Anträge mitzutragen. Diesen hat sie gerade so geduldet, aber nicht mit unterstützt, als wir gesagt haben, so gibt es da Hinweise darauf, dass es problematische Ziele der Five Eyes gibt in dieser Kooperation. Und im April 2015 ist dann eine kleine Bombe geplatzt, würde ich sagen, als die Bundesregierung zunächst im Ausschuss und dann mit einer Presseerklärung auch öffentlich zugegeben hat, dass da irgendwas ganz schief gelaufen ist im BND und Probleme aufgetreten sind, die dann doch auch korrigiert werden müssen. Das ist, glaube ich, also in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht oft vorgekommen, dass die Bundesregierung mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit tritt und den eigenen Geheimdienst kritisiert. In diesem Fall war das dann so, und in mühsamer Feinarbeit haben wir uns dann auch lange mit denen zunächst gestritten, dürfen wir diese Selektoren denn dann sehen, wenn ihr jetzt selbst schon festgestellt habt, dass die problematisch sind und dass da nach Firmen, nach Personen gesucht wird, die deutsche Interessen berühren, Politiker, Unternehmen. Es gab einen Riesenaufschrei in der deutschen Presse, als dann festgestellt wurde, dass der BND, der deutsche Nachrichtendienst, möglicherweise daran beteiligt ist, Informationen über deutsche Unternehmen an die NSA weiterzugeben. Logischerweise, das war nicht erklärtermaßen unser erstes Ziel, als wir angefangen haben, uns mit Massenüberwachung zu beschäftigen, diese Fragestellung zu untersuchen. Nichtsdestotrotz hat diese öffentliche Aufregung natürlich sehr dabei geholfen, mit diesem Thema uns auseinanderzusetzen. Was nicht funktioniert hat, war tatsächlich die Selektoren einsehen zu dürfen. Die mussten ja mit der US-Regierung konsultiert werden. Das ist ja US-Material, das hat sich bis dahin verstiegen, dass mit Urheberrecht argumentiert wurde, dass die US-Regierung ja auf ihre Selektoren hätte, weswegen man die nicht einfach kopieren und an den Ausschuss weitergeben durfte. Kein Scherz. Wir haben vor dem Verfassungsgericht geklagt, um die NSA-Selektoren einzusehen, und sind mehr oder weniger bedroht worden mit Aussagen, dass wenn wir jetzt noch weiter darin rumpopeln, dann die NSA die Kooperation möglicherweise einstellt, und wenn es dann Terroranschläge in Deutschland gibt, dann sind wir dran schuld. Das ist uns mehr oder weniger deutlich so gesagt worden. Im Zuge dieser Angelegenheit kam raus, oder war auch nicht schwer, diesen Gedankensprung zu leisten, es gibt nicht nur NSA-Suchbegriffe, sondern der BND selber hat natürlich auch solche Selektoren und Suchbegriffe. Logischerweise, wie sonst würde der BND mit den erfassten Daten sonst arbeiten? Und dann haben wir gesagt, da würden wir jetzt vielleicht dann doch auch gerne mal nachschauen, ob eigentlich mit diesen Suchbegriffen alles in Ordnung ist. Und wenig überraschend wurde auch das zunächst mal mit dem Argument versagt, zu sagen, ja, aber das ist ja gar nicht euer Untersuchungsauftrag. Ihr untersucht ja die Kooperation mit den USA, der BND, was der BND an sich macht, ist ja überhaupt nicht eure Fragestellung. Alleine deswegen schon kriegt ihr das nicht. Dann haben wir ein halbes Jahr lang verhandelt, bis wir diesen Untersuchungsauftrag erweitert bekommen haben. Das hat dann schließlich stattgefunden und unter extrem eingeschränkten Bedingungen, die auch überhaupt nicht mit dem Untersuchungsausschussgesetz übereinstimmen durften, dann sehr wenige Abgeordnete beim BND, in den Räumen des BND, auf Rechnern des BND, sich bestimmte Listen mit diesen Suchbegriffen ansehen, keinerlei Notizen machen, schon gar nichts mitnehmen. Also die Souveränität der gewählten Abgeordneten, würde ich sagen, die ist in dem Moment vom Geheimdienst einfach mal aufgelöst worden. Ja, einige wenige Leute wissen einige Dinge, die da sehr problematisch gewesen sind, aber man durfte öffentlich auch in keinster Weise darüber sprechen, außer so pauschal, wie ich das jetzt gerade mache, und zu sagen, also das war jedenfalls nicht so, wie man sich öffentlich vorstellt, was der Bundesnachrichtendienst eigentlich tun soll, wenn er Terrorismus bekämpft oder bei der Bekämpfung von Terrorismus hilft, sondern faktisch sind da doch sehr viele Suchbegriffe dabei, die beispielsweise EU-Institutionen oder Politiker betreffen, Nichtregierungsorganisationen, UN-Institutionen, genau das, was durch Snowden über die Aktivitäten der NSA ja auch enthüllt worden ist. Ganz kurz zu diesem bisschen anderen Thema, der Drohnenkrieg. Dies hier ist ein, finde ich, bemerkenswertes Foto, das vielleicht einige schon gesehen haben, auch Afghanistan, Feld in Afghanistan, wo die Menschen, die da wohnen, dieses mithilfe, also unterstützt mit Künstlern, ein riesiges Bild eines Mädchens, das da wohnt, auf dem Feld so in einer Größe darstellen, dass es für die Drohnen auch zu sehen ist. Man könnte einen eigenen Talk darüber halten, was wir zu diesem Thema herausgefunden haben. Einerseits über die Befragung von Flüchtlingen in Deutschland und die möglicherweise durch diese Befragung gewonnenen Erkenntnisse über Telefonnummern und andere Daten, die zur Lokalisierung von Zielen genutzt werden können. So wie beispielsweise es auch stattgefunden hat, dass US-Militär-Nachrichtendienstangehörige allein in Deutschland Geflüchtete befragt haben, was keinerlei Rechtsgrundlage hat. Von deutschen Nachrichtendiensten sowieso regelmäßig befragt worden sind. Und uns gegenüber zwar behauptet worden ist, mit beachtlicher Sturheit, dass das in den deutschen Diensten einfach gar nicht bekannt ist, wie man mithilfe von Handy, Telefonnummern oder sonstigen Gerätekennungen möglicherweise Ziele orten kann. Der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes letztes Jahr vor dem NSA-Untersuchungsausschuss, das ist also nicht Stand der Kenntnis der deutschen Dienste, was natürlich totaler Humbug ist und ihn aber auch nicht weiter erschüttert hat, als wir das lässt sich ja relativ leicht erklären, wie das funktioniert, dann dort erörtert haben. Als auch die gesamte Fragestellung, ist der Bundesregierung bekannt, dass die Steuerung der Drohnen über die US-Basis in Ramstein stattfindet. Zumindest mittlerweile zugegeben wurde, dass sie jetzt dann wissen, dass das über Ramstein stattfindet. Verbunden mit ausführlichen völkerrechtlichen Erörterungen darüber, dass sie aber finden, dass das völlig in Ordnung ist. Und das ist auch eine eigene, sehr juristische Streiterei, bei der wir sagen würden, es ist klar, Deutschland unterstützt den Drohnenkrieg. Aus unserer Sicht ist das vollkommen rechtswidrig. Und Ramstein müsste, was das angeht, eigentlich geschlossen werden. Zumindest aber müsste es möglich sein, dass deutsche Parlamentarier und auch die Bundesregierung in transparenter Art und Weise untersuchen, was dort vor sich geht und das der Öffentlichkeit mitteilen. Es ist nicht so, dass US-Militärbasen in Deutschland im rechtsfreien Raum Inseln sind, die nur der US-Gesetzgebung unterliegen, sondern tatsächlich auf deutschem Boden eben auch deutschem Recht und insofern das eigentlich nicht stattfinden dürfte. Aber gut. Nochmal Snowden, ganz kurz, eine ganze Reihe von Sachen hat die Bundesregierung einfach verhindert, dass sie stattfinden und ich glaube, das bekannteste davon ist die Aussage von Snowden in Deutschland. Natürlich, dazu hatten wir ausführliche Auseinandersetzungen. Er ist als Zeuge benannt worden im Ausschuss. Das ist sozusagen der erste Schritt, der gegangen werden muss, um Leute als Zeuge zu hören. Und der zweite Schritt ist dann die konkrete Ladung zu einem Termin. Und das ist bis zum Ende des Ausschusses von der Regierung verhindert worden mit unglaublich lächerlichen und fadenscheinigen Argumenten. Auch das haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht aushandeln wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat gekniffen und hat sich für nicht zuständig erklärt. Daraufhin sind wir zum Bundesgerichtshof gegangen, um eine Entscheidung einzufordern. Auch der Bundesgerichtshof in erster Instanz in einer sehr mutigen und klaren Entscheidung hat gesagt, ja, natürlich muss die Bundesregierung die Bedingungen schaffen, damit Snowden nach Deutschland kommen kann, wenn der Ausschuss ihn laden will. In zweiter Instanz ist das dann kassiert worden, aber auch erst schon nach Ende der Zeugenbefragung, weil die langwierige Auseinandersetzung mit dieser Frage das dann eben einfach völlig verunmöglicht hat, das zu Ende zu bringen. Und dann war der Ausschuss eben auch vorbei. Wir hatten absurde, dauerhafte Auseinandersetzungen mit den Vertretern der Bundesregierung. Der erste Schritt, um ihn laden zu können, wäre gewesen, dass die Bundesregierung sich hätte äußern müssen dazu, ob sie bereit sind, die Bedingungen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass er kommen kann. Also auch zu klären, wird er abgewiesen an der Grenze, wenn er kommt, wird ihm eine Aufenthaltsgenehmigung gewährt oder muss er möglicherweise an die USA ausgewiesen werden, wenn es von dort ein Strafverfolgungsersuchen gibt. Und die Bundesregierung hat durch ihre Vertreter des Justizministeriums im Ausschuss in nervtötender Gelassenheit gesagt, diese Frage können Sie nicht klären, weil Sie ja gar nicht wissen, was ihm in den USA vorgeworfen wird. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht fragt ihr mal nach. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gründen wir jetzt mal eine Arbeitsgruppe, die wird mal einen Fragenkatalog erarbeiten und den schicken wir dann an die USA. 3 Monate später fragen wir, wie weit ist denn die Arbeitsgruppe? Ja, die Arbeitsgruppe hat getagt. 3 Monate später fragen wir, und hat die Arbeitsgruppe jetzt einen Fragenkatalog erstellt? Ja, jetzt hat sie einen Fragenkatalog erstellt, wir haben ihn hingeschickt. 6 Monate später habt ihr schon eine Antwort. Ja, wir haben eine Antwort, aber die ist natürlich geheim, weil die Amerikaner wollen gerne, dass wir euch das nicht und so weiter. Und das zog sich also 3 Jahre lang und war gewissermaßen die Grundlage und letztlich auch dann die Art und Weise, wie die Bundesregierung verhindert hat, dass Snowden geladen wird. Das zweite Zentrale, was verhindert wurde, ist, das habe ich eben schon erzählt, ist die Einsicht in die Selektoren, was auch vollständig skandalös ist, einfach deswegen, weil es nicht das Recht der Bundesregierung ist, zu verhindern, dass das Parlament solche Einsicht nimmt, um selbst kontrollieren zu können, ob der Nachrichtendienst Deutsche, Europäer oder eben auch andere Ziele, die nicht in seinem Aufgabengebiet sind, überwacht. Und tatsächlich waren wir konfrontiert mit einer Bundesregierung, die gesagt hat, naja, aber das müsst ihr uns jetzt schon mal glauben, dass das nicht so ist. Spottet jeglicher demokratischer Grundlage. Die Zeit ist fast um, ich bin aber auch glücklicherweise fast fertig. Vielleicht kurz noch ein sehr schönes Detail, was zum Schluss passiert ist. Als wir mit unserem Minderheitenvotum fast fertig waren, was ein Teil des Gesamtabschlussberichts ist, hat der Ausschuss dann gesagt, ja, aber in eurem Minderheitenvotum, was relativ knapp vor Schluss abgegeben wurde und also nicht mehr viel Zeit war, sich ausführlich damit auseinanderzusetzen, in welcher Form und wie da möglicherweise Sachen geschwärzt werden müssen aus Perspektive der Regierung, bevor das in die Drucksache des Bundestages kommt und dann eben so abgedruckt wird. Und dann haben sie gesagt, ja, aber es war ja gar keine Zeit und ihr habt ja lauter Sachen da reingeschrieben, die gar nicht öffentlich da drin stehen dürfen, deswegen wird das jetzt komplett geheim eingestuft, das darf überhaupt niemand lesen. Und ich war am Schreiben und auch am Durchsehen dieses gesamten Textes beteiligt und wir haben viel Zeit darauf verwandt und zwar sehr umfangreich, provisorisch erstmal bestimmte Dinge zu schwärzen, bis es dann zu einer endgültigen Fassung und Verhandlung mit der Bundesregierung gekommen wäre. Und ich weiß ganz gut, dass wir da nichts drin stehen hatten, was nicht an die Öffentlichkeit hätte kommen dürfen. Und hier sind wir bei der geringsten Geheimhaltungsstufe, die sogenannten nur für den Dienstgebrauch Einstufungen. Das heißt, das sind Texte, die jeder im Parlament lesen darf, die aber nicht öffentlich gedruckt werden dürfen. Nur um solche Dinge ging es, höher eingestufte Sachen haben wir sowieso nicht reingeschrieben. Nichtsdestotrotz hat also die Mehrheit beschlossen, das Ding wird komplett geschwärzt und darf überhaupt niemand lesen. Und während wir mit Ihnen in den letzten Tagen, und es waren knappe Fristen kurz vor der letzten Sommerpause, kurz vor der Wahl, nicht mehr viel Zeit, da noch Sondersitzungen einzuräumen. Vorher hat der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, ein Buch veröffentlicht. Über den Ausschuss, was ungewöhnlich ist, weil Ausschussvorsitzende doch eigentlich normalerweise abwarten, bis ihr eigener Ausschuss sich öffentlich geäußert hat, bevor sie Bücher schreiben. Und ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber auf dem Titel des Buches kann man hier sehen, aus den Akten des NSA-Untersuchungsausschusses. Das hat jetzt nicht nur für Freude gesorgt überall, auch gerade bei der Bundesregierung nicht. Und wir hatten eine wirklich bemerkenswerte Sitzung mit viel Schreierei, wo rauskam, dass uns vorgehalten wurde, dass wir die Namen von bestimmten geheimen Operationen des Bundesnachrichtendienstes ausgeschrieben hatten in unserem Minderheitenvotum. Ich weiß nicht, wer schon mal die Vokabeln Glowteig oder Monkey Shoulder gehört hat. Das sind solche geheimen Operationen des Bundesnachrichtendienstes, deren Namen aber in den Jahren davor rauf und runter in der deutschen Presse zu lesen waren. Es wurde uns zwar gesagt, aber ihr dürft das trotzdem nicht sagen, ihr dürft das auch nicht schreiben, es ist ja geheim, ihr seid an die Geheimhaltung gebunden. Nichtsdestotrotz war es überall und weil wir das dann aber nicht mehr mitgemacht haben, im Minderheitenvotum ausgeschrieben haben, musste unser gesamtes Minderheitenvotum geschwärzt werden. Und in einer interessanten Sitzung haben wir dann sowohl der Mehrheit, also den anderen Abgeordneten von CDU, CSU, SPD, als auch den Bundesregierungsvertretern gesagt, ja, aber der Vorsitzende hat ein Buch geschrieben, da steht das Wort Monkey Shoulder drin. Und im Übrigen auch andere Sachen aus den Akten, die nur nicht als solche gekennzeichnet sind. Das hat nicht geholfen. Und die Mehrheit hat dann kurz vor Schluss noch die Berichterstatter der Opposition aus dem Ausschuss abgezogen, was dazu führt, dass mittlerweile auf dem letzten endgültigen Abschlussbericht des Ausschusses nur noch die Namen der SPD und der Unionsvertreter stehen, weil die Mehrheit eben die Opposition einfach qua Mehrheit aus dem Ausschuss schmeißen konnte. Es ist die Zeit leider um. Und eigentlich wäre ich gerne noch zu der Geschichte von Frau Merkel, die ja viel zitiert wurde mit ihrer Empörung, nachdem ihr Handy bekanntlich überwacht wurde, unter Freunden, das geht gar nicht. Vielleicht nur noch so viel dazu, dass als sie das ich glaube es war der 24. Oktober 2013, nachdem das öffentlich wurde, öffentlich gesagt hat, gab es eine große Hektik im Bundesnachrichtendienst und Weisungen am nächsten Tag, dass man vielleicht doch nochmal die BND-Selektoren überprüfen müsste, weil die ganze Überwachung von EU-Institutionen, NATO-Partnern und sonstigen durchaus befreundeten Staaten und Bevölkerungen dann zumindest erstmal kurz unterbrochen wurde. Die Befragung von Frau Merkel, das ist tatsächlich ein Bild auch, die letzte Zeugenbefragung im Ausschuss, das war glaube ich jetzt dieses Jahr im Februar, stand im Grunde unter der Fragestellung, wusste sie, was ihr Geheimdienst macht? Dann hätte sie das nicht sagen dürfen, nicht mit dieser empörten Haltung, die sie ja immer wieder vorgetragen hat. Was hat sie dazu bewegt, der Öffentlichkeit zu demonstrieren, sowas geschehe in Deutschland nicht? Oder wusste sie das nicht? Und wenn sie nicht weiß, was ihr Geheimdienst macht, dann ist sie als Kanzlerin in dieser Form eigentlich auch nicht haltbar. Sie hat sich gut daraus laviert. Sie kann das ja sehr schön darstellen. Die nette Dame, die eigentlich immer nur Gutes will, aber es ist schon deutlich, dass sie wahrscheinlich nicht weiß, was ihr Geheimdienst macht und das auch ganz in Ordnung so findet. Nicht untersucht haben wir einen Großteil dessen, was der BND wahrscheinlich nach 2008 macht, unter anderem auch deswegen, weil es der Mehrheit gelungen ist, in den Untersuchungsauftrag ein kleines Nadelöhr einzubauen, was da heißt, wir untersuchen die Kooperationen der Dienste zu Dingen also Kommunikationen, die irgendwie in oder aus Deutschland stattfinden. Alle Kooperationen, die der BND möglicherweise außerhalb Deutschlands mit Dritten stattfinden lässt, die waren nicht unter Untersuchungsgegenstand und wir durften sie nicht untersuchen. Es ist aber, und das hier ist sozusagen ein Grundmuster der NSA-Kooperation, nennt sich Rampart A. Und was da passiert, ist, dass wahrscheinlich die Nachrichtendienste an internationalen Kabeln einen Access Point haben, die Daten dann irgendwohin weiterleiten, wo sie gefiltert und verarbeitet werden und von dort in die USA weitergeleitet werden. Es ist also nicht besonders fernliegend, davon auszugehen, dass diese Operationen einfach nicht mehr in Deutschland stattfinden, sondern anderswo in genau derselben Weise. Wir haben vielfach danach gefragt und es ist uns aber verweigert worden, solche Sachen zu untersuchen, obwohl es auch gerade bei Snowden sehr klare Hinweise darauf gibt, dass solche Sachen stattfinden und dann eben auch ohne Kenntnis der entsprechenden Provider vor Ort oder möglicherweise an Seekabeln, all das haben wir nicht untersuchen können. Genau, und damit höre ich jetzt auf. Das ist ein Foto des gedruckten Abschlussberichtes mit seinen 1900 Seiten. So viel kann man lesen. Nicht alles davon ist wirklich Text, sondern allein das Inhaltsverzeichnis sind 35 Seiten. Es sind wahrscheinlich 100 Seiten an Listen von Zeugen und so weiter. Es ist viel juristisches Zeug, aber es steckt auch viel drin, von dem ich finde, dass man einiges an interessanten Informationen erfahren kann. Deswegen helfe ich gern dabei weiter, die interessanten Stellen zu finden und bedanke mich dann jetzt fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank, Anne. Ich glaube, wir können uns vielleicht Zeit nehmen für ein oder zwei kurze Fragen. Aus dem Internet sind keine gekommen. Hat hier im Saal jemand eine Frage? Eine, ja, ich komme.
Ja, danke. Ich hätte nur eine kurze Verständnisfrage. Und zwar, wie war das mit den Minderheitenrechten? Wenn ich mich recht entsinne, braucht man ein Viertel der Abgeordneten. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Koalition damals sich hat einfach breitschlagen lassen, da mitzustimmen, diesen Ausschuss zu beantragen, weil ich glaube nicht, dass die Opposition ein Viertel der Stimmen hatte, richtig?
Ich kann das akustisch schlecht verstehen, was?
Die Opposition hatte nicht ein Viertel der Stimmen, nehme ich an. Das heißt, die Regierung hatte sich damals einfach breitschlagen lassen, ist das richtig?
Es hat eine Vereinbarung gegeben zu Beginn des letzten Bundestages wegen dieser erdrückenden 80% Mehrheit, auch auf Initiative des manchmal erstaunlich klar denkenden Unions-Bundestagspräsidenten Lammert, die da gesagt haben, okay, wenn wir jetzt schon diese 80% Mehrheit haben, dann gestehen wir der 20% Minderheit zumindest bestimmte Minderheitenrechte zu und damit in dem Fall beispielsweise auch das Einfordern des Untersuchungsausschusses. Damit wurde gewissermaßen die 25% Grenze auf 20% gesenkt. Wir haben uns das leider selber so ein bisschen kaputt gemacht durch eine nicht gelungene Klage beim Verfassungsgericht, die das nochmal festschreiben sollte. Da hat das Verfassungsgericht dann faktisch entschieden, dass das mit den 25% zwar sehr nett war, die abzusenken, aber eigentlich auch wirklich gar nicht gilt. Und ab dem Moment wurden uns dann überhaupt keinerlei Minderheitenrechte mehr zugestanden.
Danke. Gibt es noch eine Frage? Eine noch.
Ja, hallo. Bei solchen Dingen, wenn man dann auch ganz klar sagen kann, dass die Regierung offensichtlich die Grundrechte gebrochen hat, sich nicht an den eigenen Auftrag gehalten hat, stellt sich mir immer wieder die Frage, wie kann man damit umgehen? Es müsste eigentlich in einer Demokratie ja Maßnahmen geben, die solche Situationen abfängt und sagt, okay, wenn Regierungsinstitutionen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, die eigenen Grundlagen brechen, dass man etwas dagegen unternehmen kann. Gibt es da keine oder werden die auf kreative Weise umgangen?
Der ganz normale Mechanismus dafür ist das Verfassungsgericht. Man hat die Möglichkeit, solche Fragen dann vors Gericht zu bringen und zu sagen, hier werden die Rechte des Parlaments gebrochen. Das führt häufig, also hilft das tatsächlich auch, also auch in früheren Untersuchungsausschüssen ist da teilweise der Minderheit Recht gegeben worden, wobei das zum Beispiel dann teilweise auch passiert, dass so eine Untersuchungsausschuss, also so eine Gerichtsentscheidung so lange braucht, bis dahin der Untersuchungsausschuss vorbei ist. Das hat es auch schon gegeben, dass am Tag nach Ende des Untersuchungsausschusses dann das Verfassungsgericht zugunsten der Minderheit entschieden hat, aber nachdem das Gremium nicht mehr existierte, hat das dann einfach auch überhaupt gar nicht geholfen. Und in unserem Fall hat die Bundesregierung sich dann einfach so benommen, als ob es den Entscheid nie gegeben hätte. Und also ich habe mehrere Situationen erlebt, wo ich dann als Referentin mit den Referenten der Koalitionsfraktion da am Tisch saß und die breit grinsen und breitbeinig mir gegenüber sitzen und sagen, naja, dann klagt doch. Und das Klagen erfordert Ressourcen, das ist sehr teuer, das braucht viel Zeit. Wir waren sehr wenige Referenten, wir mussten uns sehr gut überlegen, lesen wir jetzt Akten, bereiten wir uns gut auf die Zeugen vor oder verbringen wir unsere Zeit mit der Vorbereitung einer weiteren Verfassungsklage, die möglicherweise, wir haben aber auch später angefangen, die möglicherweise gegen uns entschieden wird. Das heißt, theoretisch hast du da einen juristischen klar definierten Weg, der kann auch mal erfolgreich sein. Faktisch ist es so, dass die Ressourcen so ungleich verteilt sind, dass der im Grunde nicht nutzbar ist. Was das Verfassungsgericht, und dazu gibt es auch viele Kommentare und Urteile, durchaus auch mit berücksichtigt und deswegen manchmal klar zugunsten der Minderheit entscheidet, aber die Mehrheit tatsächlich sehr, würde ich sagen, undemokratisch einfach ihre Mehrheit in Anspruch nimmt und auch wieder breitgrinsend sagt, so ist halt das Wahlergebnis, das wollt ihr ja wohl nicht in Frage stellen, und damit das einfach abbügelt.
Gut, dann ganz herzlichen Dank nochmal. Großen Applaus für Anne Roth.
Dankeschön.
Das klang ja jetzt schon wieder fast nach einem Hashtag, nächstes Jahr machen wir weiter, oder?
Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr nochmal jemand was über den Untersuchungsausschuss hören will.
Ja, wer weiß, was sie sich bis dahin einfallen lassen.
Es wird irgendwas in der Richtung sicherlich wiedergeben.
Alles klar, wir planen dich schon mal ein für Tag 1 und...